Ja, vielen Dank. Ich war mir nicht so ganz sicher, um was es jetzt genau auf diesem Panel gehen soll, weil die, da bin ich leider wieder etwas pedantisch, die Begriffe doch auch wieder etwas durcheinander gehen. Ich kann mich erinnern, als die Terrorzelle in Anführungszeichen oder die Terrororganisation NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, in Deutschland aufflog Ende 2011, war es die baden-württembergische Integrationsministerin Önay Burkay, die von tiefen Staat sprach, der in Deutschland vorzufinden sei. Daraufhin hat sie großen Ärger bekommen, musste das zurücknehmen, musste sich entschuldigen dafür. Die Frau ist bei den Christdemokraten, also jetzt nicht unbedingt eine Linke. Und jetzt müssen wir uns diesen Begriff tiefer Staat einfach mal genau anschauen, was er bedeutet. Es ist eigentlich ein türkisches Konzept, Derin Devlet, und beinhaltet eine Staatsführung, die verstrickt ist in verbrecherische Organisationen mit, wie soll ich mal sagen, faschistischen Gruppen, Geheimdienstteilen, Teilen des Militärs und des politischen Establishments. Und es ist wirklich, würde ich sagen, schwierig, dieses Konzept als solches auf andere Staaten anzuwenden oder auch auf jeden Staat, so etwas beliebig vom tiefen Staat zu sprechen. Also insofern ist diese Definition meines Erachtens wichtig und man muss sie vorwegnehmen, um überhaupt die je nationalen, von denen wir heute reden, je nationalen Merkmale von Verstrickungen beurteilen zu können oder beschreiben zu können. Das ist aber auch nur ein Aspekt. Also wenn wir von Eindringen rechter, extrem rechter, neofaschistischer Einflüsse und Personen in das politische Establishment sprechen, dann sind das sehr unterschiedliche Ebenen, die man, glaube ich, auch sehr deutlich auseinanderhalten muss. Jetzt bin ich natürlich hier als jemand, der den NSU-Prozess in München gerade beobachtet und sich sehr viele besorgte Gedanken darüber macht, inwieweit der Staat in das rechtsterroristische Agieren des NSU involviert war. Und es sind gerade die letzten Tage gewesen, wo sogenannte V-Leute als Zeugen im Gerichtssaal ausgesagt haben und nicht nur V-Leute, sondern auch V-Mann-Führer, das heißt also diejenigen verbeamteten Geheimdienstmitarbeiter, die diese Informanten führen. Also ihre Bezugspersonen sind innerhalb des Geheimdienstapparates. Und das, also wir hatten verschiedene solche, also noch mal die Definition, ich glaube, ich habe es gestern schon mal gesagt und ich hoffe, ich langweile euch nicht damit, aber ein V-Mann ist ein in diesem Fall überzeugter, ideologisch gefestigter Neonazi, der vom Staat gedungen wird, engagiert wird, um Informationen aus der Nazi-Szene an den Geheimdienst weiterzugeben. Da fließt Geld, da wird Ausstattung weitergegeben, Telefone, Computer, da werden Reisekosten erstattet, Autos zur Verfügung gestellt und dergleichen. Und es entsteht ein System. Und das System ist nicht nur in meinen Augen, sondern in den Augen vieler Beobachterinnen und Beobachter hochgefährlich. Ein System, in dem der Geheimdienst ein Netz errichtet von Informanten, die sehr nah dran sind an dem terroristischen Geschehen, aber der Informationsaustausch oder die Form, in der hier Einfluss genommen wird, ist nicht kontrollierbar. Es ist nicht nachvollziehbar, was dort wirklich geschieht. Und es ist ja einer der größten Skandale im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex, also mit dieser Terrorgruppe, dass sehr viele Informanten rund um dieses Trio installiert waren, um das sogenannte Trio, um das Netzwerk des NSU, aber keines der Verbrechen tatsächlich entdeckt oder verhindert wurde. Ich erinnere noch mal daran, es ging um 10 Morde, um Nagelbombenanschläge, weitere Sprengstoffanschläge und Raub- und Banküberfälle, zahlreiche. Jetzt war vergangene Woche, beziehungsweise diesen Mittwoch, ich war diesen Mittwoch in München, im Gerichtssaal in München, und es war ein Mitarbeiter, ja, man muss in diesem Fall tatsächlich sagen, Mitarbeiter des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz, das ist einer der 17 deutschen Inlandsgeheimdienste, als Zeuge im Gerichtssaal. Und es stellte sich ziemlich schnell heraus, auch aufgrund von Hintergrundinformationen, die wir hatten, dass dieser Mann durchaus kein klassischer V-Mann ist, also kein Nazi aus der Szene, sondern jemand, der mehr war als ein reiner Informant. Er ist eigentlich eine Art verdeckter Ermittler. Das heißt also, jemand, der viel näher am Geheimdienst dran ist als ein Nazi-Informant, ein Nazi-Spitzel. Und dieser Mann wurde tatsächlich auch als verdeckter Ermittler nicht nur in der rechten Szene eingesetzt, sondern auch in der linken Szene in Berlin in den 80er Jahren, war also deutlich mehr als einfach nur, wie viele andere, ein Nazi, der für Geld Informationen hergab. Das macht das V-Mann-System beziehungsweise dieses Informantensystem des Geheimdienstes, der deutschen Geheimdienste, noch mal viel gefährlicher. Also hier wird Einfluss genommen. Das heißt, diese überzeugten Nazis, man muss sich das wirklich überlegen, das sind Leute, die ideologisch gefestigte Nazis sind, die überzeugt sind, sie müssten den Rassenkrieg führen, die überzeugt sind, dass es einen weißen arischen Widerstand zu geben hat gegen die Überfremdung unserer Länder, beziehungsweise in diesem Fall Deutschlands, und die bereit sind, zu einem guten Teil bereit sind, dafür auch zur Tat zu schreiten und auch Morde zu begehen. Und diese Leute sind gleichzeitig Informanten des Geheimdienstes. Und da entsteht ein ziemlich monströses System. Das heißt, diese Leute sind überzeugt, dass sie das Richtige tun und können aber gleichzeitig zwei Dinge tun, die absolut gegeneinander gerichtet sind, nämlich Nazi sein und Nazi-Terror aufbauen und auf der anderen Seite ohne Probleme, ohne Reibungsverluste den Staat, den Geheimdienst zu informieren. Ja, was macht jetzt der Geheimdienst damit? Das ist Staatsapparat. Die Geheimdienste sind ein geheimer, ineffizient kontrollierter Teil des Staatsapparates, der Exekutive. Und es gibt Einblicke da rein, dass es dort alle möglichen Arten von inadäquater Reaktion auf die Informationen aus der Szene gibt. Das heißt, erstens keine Reaktion aufgrund von Ignoranz, aus anderen Gründen. Es gibt Komplizenschaft, das heißt also, es gibt ein Mitwissen, ein Agierenlassen, ein Zulassen von Straftaten. Und dann gibt es das große Fragezeichen. Das große Fragezeichen ist es, gibt es in den Geheimdiensten Leute, die die ordnende Hand sind in diesem System, die einen Plan haben, die mit dem Aufbau einer rechtsterroristischen Szene irgendetwas zu erreichen versuchen? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich bin da ausgesprochen vorsichtig, weil man natürlich, je weiter man das denkt, immer tiefer in Teufels Küche kommt. Trotzdem ist es zu bedenken, und wir haben natürlich die Hinweise, dass aufgrund der ganzen Untersuchungen im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex auch sehr viel Information vernichtet worden ist, und zwar nachweisbar vernichtet worden ist, Geheimdienstpapiere, Geheimdienstakten, Daten in großer Zahl, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass sich aufgrund dieser vernichteten Akten, das ist eine, finde ich, durchaus legitime Vermutung, Dinge verdeckt werden sollen, die weit über den Auftrag des Geheimdienstes hinausgehen und die vielleicht auch mehr beinhalten als Verstrickung, nämlich tatsächlich gewollte Eskalation von Seiten des Geheimdienstes in die Nazi-Szene hinein. Wie gesagt, aufgrund der nicht vorhandenen Akten ist da sehr viel Spekulation dabei. Diese Spekulationen sollen und dürfen wir auch machen. Aber man wird sehr vorsichtig sein müssen, hier gleich vom tiefen Staat zu sprechen. Und damit komme ich eigentlich zum Ende dieser Diskussion über den tiefen Staat. Möchte aber nicht versäumen, wenn wir vom Eindringen rechter Akteure und rechten Gedankenguts in das Establishment, gut, müssen wir uns jetzt auch noch mal drüber unterhalten, was das Establishment genau bedeutet, sprechen, dann sind das natürlich auch noch andere Aspekte. Und ich würde sagen, wenn wir uns verschiedene Momente von Regierungspolitik anschauen, die man ohne Umschweife als rassistisch bezeichnen kann, wenn wir uns bestimmte Studien anschauen, die repräsentativ abfragen, welche Gedanken Deutsche im Kopf haben, wenn es um brisante Themen wie Zuwanderung und so weiter geht, dann kommt man dazu, dass es da natürlich eine Korrespondenz gibt. Das heißt also, dass die herrschende Meinung und diejenigen, die mit dieser herrschenden Meinung arbeiten, auch Einfluss nehmen auf den öffentlichen Diskurs, auf den gesellschaftlichen Diskurs und für zum Teil harsche Diskursverschiebungen nach rechts in das Rassistische hinein verursachen. Das beste Beispiel dafür, was leider im Moment auch wieder Renaissance feiert, ist das Schlagwort Rostock-Lichtenhagen, was natürlich nicht nur auf diesen einen Ort Rostock und Lichtenhagen bezogen ist, sondern auf die Pogrome, auf die Hunderten von Pogrome nach der Wiedervereinigung in Deutschland, wo die herrschende Politik, die Regierungspolitik, die Eskalation auf der Straße gegen Nichtdeutsche, gegen Flüchtlinge und Migrantinnen zu einer, wie soll ich mal sagen, zu einem, ja, zusammengeschossen sind zu einer Regierungspolitik, die die Zuwanderung stoppen wollte und gestoppt hat, letzten Endes mit einem Eingriff in das deutsche Verfassungsrecht. Diese Korrespondenz ist, denke ich, in ihrer Auswirkung mindestens ebenso interessant, wenn nicht sogar wirkungsstärker als diese Frage nach Geheimdienstverstrickung in die rechtsterroristische Szene, um damit irgendetwas zu erreichen. Was sie damit erreichen wollen, wie gesagt, das müsste diskutiert werden. Ich denke, das wären diese zwei wichtigen Aspekte, die mich zurzeit auch sehr stark beschäftigen. Zum einen, was passiert in dem nicht sichtbaren Bereich der deutschen Geheimdienstarbeit und welche Diskursverschiebungen nach rechts finden statt über den öffentlichen Diskurs in Deutschland, der zum Beispiel durch die ja geradezu erdrutschartigen Wahlerfolge der Alternative für Deutschland einer nationalkonservativen, rechtspopulistischen, da sind wir wieder bei den Begriffen, das ist mein großes Problem. Man weiß nicht, wie man sie bezeichnen soll, aber sie können aufgrund der herrschenden Diskussion, der herrschenden Meinung oder Mehrheitsmeinung in Deutschland damit rechnen, dass sie den Diskurs im nächsten Jahrzehnt deutlich mitbestimmen werden, was schlecht ist, weil sie ausgesprochen reaktionäre Ansichten vertreten und damit sehr, sehr viel Erfolg haben. Ich erinnere an inzwischen drei Landesparlamente, also Bundesstaaten in Deutschland, in denen die AfD, die Alternative für Deutschland, um die 10% errungen hat auf Anhieb, also beim ersten Versuch ins Parlament zu kommen. Und sie sind in das Europaparlament eingezogen. Leider werden wir uns mit Ihnen noch ausgesprochen viel beschäftigen müssen. Und Sie haben, aber Sie sind jetzt schon Ausdruck einer herrschenden oder nicht herrschenden Meinung, einer an Boden gewinnenden Meinung. Und auf der anderen Seite werden Sie natürlich weiterhin in diese Richtung arbeiten. Diese zwei Aspekte wollte ich kurz vorstellen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.